Ob der Einsatz sinnig war oder nicht, ist so eine Sache. Sinn ergibt das auf jeden Fall, was wir dort machen. Nur wie nachhaltig ist das Ganze?
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass man die Farbtupfer, so nenne ich es mal, die man gesetzt hat, die bringen schon eine ganze Menge.
Ja, man macht sich schon Gedanken darüber, was von der Mission, die man hier macht, was davon bleiben mag, wenn die eigene Präsenz beendet wird.
Wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass es so ausgeht, hätten wir vermutlich alle gesagt, dann lassen wir es. Aber man weiß das vorher nicht.
Einsatzbefehl Mali, Folge 2, der Abzug. Ich bin Kai Küstner.
Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
Ich habe eine Geschichte von einem kleinen Mädchen. Das kleine Mädchen, das geht am Strand spazieren und überall an dem Strand liegen kleine Seesterne rum.
Auch wenn Seesterne so ziemlich das Letzte sind, woran man dort im Binnenland Mali ohne Zugang zum Meer mitten in der Wüste normalerweise so denkt. Jeder, der mochte, konnte jeden Sonntag an den Gottesdiensten in der kleinen Feldkirche im Camp der Bundeswehr Gao teilnehmen. Die Kirche ist eher ein Zelt, ein kleiner Altar mit Kreuz, ein langer Tisch, drumherum Soldaten. Singend, betend, Militärpfarrer Mirko Webler zuhörend.
Das kleine Mädchen nimmt sich einen Seestern nach dem anderen vor, guckt ihn sich an. Und von denen sie meint, ja, dem Seestern, den geht's noch gut, den kann ich zurück ins Meer schmeißen, den wirft sie zurück ins Meer. Und da kommt ein Mann vorbei und dann sagt er zu dem kleinen Mädchen, du, jetzt guck dich doch mal um, wie das hier aussieht an dem Strand. Alles voll mit Seesternen, alles voll. Und du schmeißt da einen Seestern nach dem anderen ins Wasser. Das macht doch gar keinen Unterschied. Und dann nimmt das kleine Mädchen den Seestern, hält ihn vor den alten Herrn und sagt, für diesen einen Seestern macht es einen Unterschied und schmeißt ihn zurück ins Wasser. Bei Martin Luther ist es natürlich eine tief religiöse Frage. Was bleibt?
Was bleibt? Was bleibt von diesem über 10 Jahre währenden Bundeswehreinsatz? Eine Frage, die sich den Soldatinnen und Soldaten, die in Mali gedient haben, geradezu aufdrängt und die sie umtreibt.
Was bleibt von dem, was ich im Leben so tue und mache? Und Martin Luther hätte eben gesagt, alles, alles. Und es lohnt sich immer und es lohnt sich jede kleinste Tat. Ich bin mir sicher, dass es einen Unterschied macht, dass wir heute hier sind, jeder einzelne von uns. Es macht einen Unterschied.
So lautet die Antwort des Geistlichen. Aber diese Antwort hört man nicht von jedem in der Bundeswehr.
Ich habe auch Kameraden tatsächlich, die sind gegen diesen Einsatz. So, die sind dagegen und wollen auch am liebsten kein gutes Haar dran lassen. Ich sage immer, wir können uns da einig darüber sein, dass wir uns da uneinig sind. Das ist ein Auftrag und den machen wir.
Ich habe Heiko Bohnsack, dem Kommandeur des letzten Einsatzkontingents in Mali, die sogenannte Sinnfrage öfter gestellt, zu verschiedenen Anlässen, bei verschiedenen Besuchen. Und man merkt ihm dann an, wie sehr ihm das eigentlich widerstrebt, sich darauf einzulassen, wie wenig ihm die Frage behagt. Aber eine Antwort hat er dann doch.
Die Lage hier vor Ort hat sich mir so gezeigt, dass der Einsatz militärisch einen Sinn machte, solange wir unter UN-Mandat standen. Der militärische Sinn dieses Einsatzes liegt darin, dass wir in der Fläche um Gao herum ein Maß an Sicherheit produziert haben, was sonst nicht da gewesen wäre. Das war der militärische Nutzen. Und der politische Nutzen dieses Einsatzes ist natürlich klar darin, dass man die Vereinten Nationen als Institution durchaus stärkt und hier vor Ort tatsächlich kleineren Partnern die Gelegenheit bietet, sich an uns anzulehnen, an Deutschland. So fördern wir eine multinationale Zusammenarbeit, so fördern wir, dass Europa zeigt, dass es auch zusammenstehen kann.
Niemand leugnet, dass die UN-Blauhelme, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, Inselchen der Stabilität im Norden Malis geschaffen haben. Während man sie in der Hauptstadt Bamako für wirkungslos hielt, waren sie hier oben im Norden durchaus willkommen. Das haben die Einheimischen dort auch immer wieder so gesagt, wenn man mit ihnen sprach. Gleichzeitig hat sich aber trotz und während der Anwesenheit der UN-Truppen über 10 Jahre der Einflussbereich der Terrorgruppen nicht verringert, sondern ausgeweitet. Das heißt, Mali ist sehr viel unsicherer geworden. Und für die Zeit nach dem Abzug mag niemand ausschließen, dass aus Mali ein gescheiterter Staat, ein sogenannter Failed State werden könnte. Bedeutet, die Sinnfrage zu stellen, ergibt durchaus Sinn. Also reicht es zu sagen, wir gehen 10 Jahre in einen gefährlichen und kostspieligen Auslandseinsatz, schaffen zeitweise und vorübergehend Inselchen der Stabilität und beweisen ansonsten, wie bündnisfähig wir sind. Reicht das? Sehr bemerkenswert finde ich, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius im Rückblick diesen Einsatz sieht.
Wenn wir von Anfang an gewusst hätten, dass es so ausgeht, hätten wir vermutlich alle gesagt, dann lassen wir es. Aber man weiß das vorher nicht. Und der Optimismus, die Zuversicht war groß damals. Klar, hinterher würde man nicht wieder machen mit dem Wissen von heute. Aber das Wissen von heute hatte man eben damals nicht.
Fast schon erstaunlich klar, wie sich der Niedersachse da äußert. Der hatte ja schon relativ früh, zum Beispiel auf seiner Mali-Reise im April 2023, auf der ich ihn als Reporter begleitet habe, am militärischen Sinn der Mission gezweifelt, weil eben die Deutschen zum Beispiel ihrem Auftrag gar nicht mehr nachkommen konnten, weil Drohnen nicht fliegen durften, weil die malischen Militärs lieber mit russischen Wagner-Söldnern zusammenarbeiteten. Und das nach über 10 Jahren Bundeswehreinsatz in dem Binnenstaat Westafrikas, einem Schlüsselland, was Flüchtlingsrouten angeht, einem Land im Dauerkrisenmodus. Als Autor für Verteidigungs- und Sicherheitsfragen war ich öfter in Mali und habe von dort berichtet. Für mich also eines der wichtigsten Themen der letzten Jahre. Noch viel intensiver Mali erlebt hat allerdings der noch junge Oberfeldwebel Tim. Er ist einer von über 24.000 Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz waren. Tim ist einer von denen, die in der Doku-Serie Einsatzbefehl Mali von Johannes Koch und Marco Schulze zu Wort kommen, zu sehen in der ARD-Mediathek. In dieser Podcast-Folge geht es nun um die quälende Sinnfrage während und nach dem Abzug. Tim ging mit 28 in seinen ersten Auslandseinsatz als Soldat der Bundeswehr. Wir haben gehört, wie schwer der Abschied fiel. Ihm und seiner Frau Patricia, das war im März 2023. Im Sommer erlebt Tim nun die Phase der Ungewissheit mit. Der Abzug steht an. Wann kommen wir hier raus? Wer darf wann wohin fliegen? Darf überhaupt jemand fliegen? Einige seiner Kameraden sind zeitweise sozusagen im Wüstensand gestrandet, weil ihr Heimflug nicht genehmigt wurde. Aber Tim erzählt von noch ganz anderen Problemen in so einem Einsatz.
Die größte Herausforderung ist natürlich, den Kontakt nach Hause zu wahren, auch wenn man viel zu tun hat und vielleicht fertig ist. Und natürlich immer noch für Ehemann zu sein und Bruder zu sein und Freund zu sein und da quasi den Anschluss nicht zu verlieren. So ein Auslandseinsatz, der fordert schon viel tatsächlich. Ich weiß, dass in meinen Reihen die ein oder andere Beziehung in die Brüche gegangen ist.
Tims Frau Patricia, die ihn am liebsten gar nicht hätte gehen lassen, macht gerade Urlaub in Spanien. Gut, dass es Mobiltelefone gibt. Tim hat es sich, so gut es eben geht, im Halbdunkel auf seinem Bett in seinem kleinen Wohncontainer im deutschen Camp Castor gemütlich gemacht. In der Hand sein Smartphone.
Hi.
Hi, na?
Na, wie geht's?
Gut, und selbst?
Auch.
Wie ist der Urlaub?
Schön.
Mir geht's gut. War den ganzen Tag auf der Platte, Munition gezählt, Vollzähligkeit gemacht, Material, das Auto sauber gemacht. Aber das kriegst du nicht runter.
Was kriegst du nicht runter?
Den Sand. In jeder kleinen Ritze ist Sand. Auf jedem Kabel, auf jedem Gerät.
Ätzend.
Mhm.
Wenn du zurück bist, kannst du keinen Sand mehr sehen.
Nee, Strandurlaub hätte ich nicht so Lust, ja.
Nee.
Also wird's in den nächsten Ferien dann vielleicht doch eher Südtirol oder Schweden. Urlaubsländer ohne Sand jedenfalls erstmal für Patricia und Tim. Aber zunächst muss Tim ja überhaupt nach Hause kommen und den Sand Malis hinter sich lassen.
Es wurde halt gesagt, dass die Leute, die jetzt quasi schon rausfliegen sollten, noch ein bisschen länger bleiben müssen, ne?
Okay.
Ja, die haben Taschen gepackt und alles. Dürfen sie jetzt wieder auspacken. Dann habe ich an die nochmal Munition ausgegeben jetzt. Ja. Schauen wir mal, was kommt.
Cool. Ich vermisse dich auf jeden Fall ganz doll.
Ich dich auch. Bald.
Ja, Baby, bald. Ciao, Ibi.
Bis später, ciao, ciao.
Wieder ein kleiner Abschied in dieser vom Abschied nehmen geprägten Zeit. Während Tim im Einsatz war, waren die Deutschen ja quasi schon am Kofferpacken in Mali. Und nach dem angekündigten Rauswurf durch die Militärregierung stieg dann der Druck. Jetzt würde alles noch schneller, aber trotzdem alles möglichst sicher über die Bühne gehen müssen. Und das heißt, Tim und vor allem seine für den Abzug, also für die Logistik zuständigen Kameraden, mussten vom Funkgerät bis zum Fuchs-Transportpanzer alles für die Rückreise reinigen, desinfizieren, verpacken. Und sicher gehen, dass vor allem die sensiblen Dinge, wie Waffen, wie Fahrzeuge, nicht zurückbleiben und den Falschen in die Hände fallen. Das Ganze bei einer vor den Toren des Lagers sich spürbar verdüsternden Sicherheitslage.
Das bedeutet eben auch, dass wir nicht zuerst das Material mit der höchsten Priorität, also all unsere Gefechtsfahrzeuge oder Waffen nach Hause bringen, sondern mit der höchsten Priorität sicherstellen, dass am Ende alle Gefechtsfahrzeuge, alle Waffen daheim sind, aber auch bis zum Ende Gefechtsfahrzeuge und Waffen hier vor Ort sein werden.
So hat mir das der für den Abzug zuständige Direktor Thomas Henschke erzählt. Bis zur letzten Minute bleibt dieser Abzug also ein Balanceakt. Das Material der Wichtigkeitsstufe 1 soll sicher nach Hause, die Truppe vor Ort aber nicht verwundbar werden. Ich habe mir Ende September 2023 dieses Herkules-Unterfangen Abzug in Gao selbst angesehen, war einigermaßen beeindruckt, wie fast schon OP-Saalreihen eines dieser gigantischen Zelte war, in denen zum Beispiel G36 Sturmgewehre in Noppenfolie verpackt wurden. Ich habe aber auch gespürt, wie sehr die Verantwortlichen unter Hochspannung standen. Material in der Größenordnung von 1000 Containern nach Hause bringen zu müssen und vor allem die Soldatinnen und Soldaten. Für die war eigentlich die einzig sichere Ein- und Ausgangstür der direkt neben dem Camp liegende Flugplatz. Ein Nadelöhr. Dazu noch eines, das man teilen musste. In unmittelbarer Nähe hatten die malische Armee und auch die russischen Söldner die von den Franzosen zurückgelassenen Lager bezogen. Das alles konnte man vom Camp oder auch vom Flieger aus sehr deutlich sehen. Die Anwesenheit der russischen Söldner, verweigerte Flüge, der Rauswurf, all das trug zu durchaus frustrierenden Erfahrungen gegen Ende des Einsatzes bei. Ende September, als ich das Camp besuche, sind dann auch Rausfahrten seit Wochen gar nicht mehr möglich, weil die Malier das nicht wünschen. Sie wollen in der Region selber operieren und wollen dabei nicht gestört werden. Den Deutschen fehlten dadurch sozusagen Augen und Ohren draußen und damit auch die für die Sicherheit wichtigen Kontakte zur Zivilbevölkerung. Infanterist Tim war also einer der wenigen und der letzten, die im Einsatz noch regelmäßig Patrouillen fahren und fast täglich vor die Tore des Lagers kommen. Genauso wie Chris. Chris ist ein sogenannter CIMIC-Soldat. Das heißt, er ist für die Pflege der Beziehung zu zivilen Vertretern in Mali zuständig. Kann auch im kleinen Stil mal ein Schulprojekt hier, ein Brunnenbohrprojekt dort unterstützen.
Aufgabe ist heute, in eine Ortschaft zu fahren, in der wir mit einem lokalen Bauunternehmer eine Wasserversorgung für ein Gesundheitszentrum haben wiederherstellen lassen.
Mit insgesamt 3 Fahrzeugen bewegen sich Chris und seine Kameraden in Richtung dieser Ortschaft. Mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die man so einhalten muss. Die 3 gepanzerten Wagen stellen sich in verschiedene Richtungen auf, als sie in das Dorf einbiegen, um Fluchtwege zu sichern.
Alpha steht.
Okay. Ja, Bravo steht.
Derzeit schon mal 05er für einfach Bravo.
Bravo verstanden, Sitz ab.
Dann macht sich Chris an die Arbeit. Im Dorf spielen Kinder mit Autoreifen, ein gutes Zeichen. Diese Zeichen gab es in Afghanistan auch, allerdings eher in der Anfangsphase des Einsatzes dort. Und die Kinder tummeln sich um die Soldaten und Fahrzeuge. Esel ziehen kleine Kutschen, Frauen transportieren Töpfe auf den Köpfen.
Morning, Mr. Chris.
Hey, good morning. Good to see you.
Hi. Yeah, good to see you too.
Yeah, great.
Yep. So how's everything? Everything is good?
Yeah, last days in your country.
Yeah, yeah, yeah.
We are leaving. So
Yeah. That's the problem, yeah.
Yeah.
Chris erklärt dem Bauleiter für die Wasserpumpe, dass dies seine letzten Tage in diesem Land sind. Die letzten Tage der deutschen Soldaten in Mali überhaupt. Und dass es ihm schwerfällt zu gehen. Ja, das ist ein Problem, entgegnet der Mann. Das Gesundheitszentrum hier im Norden Malis hatte die Deutschen um Hilfe gebeten. Um das tief in der Erde befindliche Wasser ans Tageslicht zu holen, musste man vorher mit einer manuellen Pumpe 10 Minuten lang arbeiten. Jetzt haben die Deutschen geholfen, eine durch ein Solarpanel mit Strom versorgte automatische Pumpe einzubauen.
Man kommt natürlich mit vielen Dingen hier in Berührung, die man in Deutschland so nicht erlebt. Grundsätzlich erstmal die große Armut, die man draußen sieht, die einen natürlich auch zum Teil betroffen macht. Das darf man nur bedingt an sich ranlassen. Im Schwerpunkt sind das für mich als Vater natürlich die Kinder, die man draußen sieht, die auf der Straße leben zum Teil, nichts zu essen haben, nichts zu trinken haben. Und wenn man dann, das macht man automatisch mal, wenn man so den Vergleich zu Deutschland zieht, das ist natürlich Welten. Jan, erstellst du dich hier hin? Okay. Dass man gerne mehr helfen würde, das wird man immer denken. Aber auch unsere Mittel sind begrenzt, das ist einfach so. Und wenn die Mission zu Ende ist, ist die Mission zu Ende. Dann gehen wir.
Eins jedenfalls dürfte sich jedem, der den Wüstenstaat Mali besucht hat, eingebrannt haben. Was für ein Luxus es ist, Zugang zu ebenso fließendem wie sauberem Wasser zu haben. Chris jedenfalls wird es ein paar Wochen später einigermaßen absurd vorkommen, auf der Insel Sylt auf die Nordsee blicken zu können.
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass man die Farbtupfer, so nenne ich es mal, die man gesetzt hat, die bringen schon eine ganze Menge. In meinem Bereich habe ich was bewegt.
Nun ist die große Frage, wie nachhaltig ist das, was die Deutschen und die anderen Blauhelme im Kleinen bewirkt haben? Wie lange werden die Farbtupfer angesichts von drohendem Chaos, von drohender Gewalt überhaupt noch zu erkennen sein? Auch wenn UN und Bundesregierung den Maliern versprochen haben, wir lassen euch nach dem Abzug nicht im Stich, wir machen weiter mit Entwicklungshilfe, ist eben doch der Spielraum dafür massiv geschrumpft. Eben weil die Kämpfe schon parallel zum Abzug zugenommen haben und die Terroristen ihren Einflussbereich ausgeweitet hatten. Große Gebiete waren nie zugänglich, noch nicht einmal für die Blauhelme der Vereinten Nationen. Und für Entwicklungshelfer ohne gewisse Sicherheitszonen sind sie es in absehbarer Zeit schon gar nicht. Der militärische Auftrag der UN jedenfalls, im Land etwas zu bewirken, war mit dem Rausschmiss durch die Malier Mitte Juni im Grunde bereits Geschichte. Oberfeldwebel Tim hat also die Phase miterlebt, in der sehr intensiv die Frage gestellt wurde, was wollen wir da noch? Sollen wir da noch etwas wollen in Mali? Nachdem im Sommer 2023 klar wurde, dass es rausgeht bis Ende des Jahres.
Es hat sich ganz schön gezogen, tatsächlich so ohne Auftrag am Ende nur noch die Zeit absitzen, hin und wieder mal ein bisschen Material abgeben.
Im Hauptquartier der MINUSMA in Bamako, im Camp der Vereinten Nationen, hat man den Abzugsbefehl übrigens 007 Skyfall getauft, benannt also nach dem gleichnamigen James-Bond-Film, weil es eben zufällig der 7. Einsatzbefehl der UN war. Das hat sich offenbar ein britischer Offizier so ausgedacht. Woran sich die Frage anschließt, ob den Maliern denn der Himmel auf den Kopf fallen würde, wenn die Blauhelme weg sind. Bei meinem letzten Mali-Besuch habe ich sehr vielen Soldatinnen und Soldaten die Frage gestellt, was bleibt, was habt ihr bewirkt? Und ich merkte, dass diese Frage in den Leuten arbeitete, zum Beispiel in Matthias und Gianluca.
Jetzt mit dem Abzug merkt man halt, dass auch deutlich mehr passiert in der Region. Meiner Meinung nach wäre das Ganze deutlich früher passiert, wären die MINUSMA-Kräfte nicht vor Ort gewesen. So verzögert sich das Ganze nach hinten. Der Konflikt von Grund auf wurde dadurch nicht bekämpft.
Die Regierung in Mali möchte uns offensichtlich nicht mehr hier haben, möchte die UN nicht mehr hier haben. Und dann, glaube ich, wird es halt schwierig, da noch weiter den Effekt zu haben, den man vorher hatte. Also ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass die Nachhaltigkeit hier mit der Entscheidung, sich auf andere Länder zu stützen, Russland, vielleicht auch China, dass damit unsere Möglichkeiten hier stark zurückgegangen sind.
Gebirgsjäger Matthias und Feldjäger Gianluca haben zwar nicht das Licht im Camp ausgeknipst, sie waren aber Teil des letzten Einsatzkontingents. Die Nachhaltigkeitsfrage, die Sinnfrage, die Seesternfrage, wenn man so will, was bleibt, die treibt die Soldaten genauso um wie die Politik, also diejenigen, die per Bundestagsbeschluss die Militärs in ihre ja zum Teil lebensgefährlichen Einsätze schicken. Weshalb sie auch die erste Adresse für diese bohrende Frage sind. Wie nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan dort rasend schnell das Land implodierte und die Taliban wieder die Macht übernahmen, das haben wir in dem Podcast Killed in Action aufgearbeitet. Nun ist Mali zwar zeitweise genauso heiß wie, aber ansonsten eben nicht Afghanistan. Die Terroristen dürften hier kaum die Mittel haben, die Macht im ganzen Land an sich zu reißen. Und auch sonst ist vieles anders. Aber der Verdacht, die internationale Gemeinschaft habe hier nur vorübergehende Stabilitätsinselchen geschaffen, der drängt sich doch sehr auf. Auch wenn der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière sagt, ein Eingreifen 2013 war richtig.
Mali war auch wichtig als Durchgangsland für Flüchtlinge. Aber vor allen Dingen sollte dort nie wieder, wie anderswo in der Welt, ein Terrorzentrum mit territorialer Hoheit entstehen. Deswegen bat uns Frankreich zunächst um militärische Hilfe.
Das war 2012, 2013. Die Franzosen schritten damals massiv in Mali ein, um das gegenseitige Abschlachten der Tuareg-Separatisten und Terrorgruppen, die beide die malische Armee bekämpften, zu verhindern und einen Rückfall des Landes ins völlige Chaos. Das gelang, muss man sagen, anfangs auch. Als Deutschland dann im Februar 2013 nach Mali ging, mit eher minimalem Fußabdruck einer Handvoll Soldaten, dafür mit umso größeren Hoffnungen, wollte man Solidarität mit Frankreich zeigen. Nur ist dann der Einsatz mit der Zeit nicht nur immer größer geworden, sondern auch immer gefährlicher. Und jetzt, rund 10 Jahre später, muss man sagen, ohne die Zukunft Malis vorhersehen zu können, Geschichte scheint sich zu wiederholen. In Mali ist man zum Zeitpunkt des Abzugs eigentlich wieder am Ausgangspunkt, nämlich in einer Situation, in der die Konfliktparteien mit unverminderter Wucht aufeinanderprallen. Heißt, die Blauhelme haben den Rückfall ins Chaos nur verzögert, nicht verhindert. Der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière, CDU.
Wenn man sagt, das Ziel war, Mali dauerhaft zu stabilisieren und dort vielleicht sogar demokratische Strukturen einzuführen, kann man sagen, ist der Einsatz nicht erfolgreich gewesen.
Wolfgang Hellmich, SPD.
Da ist einmal das Ziel in der Region, der Subsahara-Region, für Frieden, Sicherheit und Stabilität zu sorgen, haben wir eindeutig nicht erreicht. Also von daher kann man, von Erfolg kann man da nicht sprechen.
Sarah Nani, Grüne.
Der Einsatz der Bundeswehr in Mali war sinnvoll, auch wenn wir jetzt zum Ende hin feststellen müssen, dass wir nicht alle Ziele erreichen konnten. Das finde ich auch wichtig, dass den Soldatinnen und Soldaten, die dort ihren Dienst getan haben, gegenüber immer wieder klar zu machen. Dass es dann nicht so erfolgreich war, lag ganz sicher nicht an der Bundeswehr.
Henning Otte, CDU.
Was wäre wohl aus dem Land geworden, wenn 2012 die Gemeinschaft nicht eingeschritten wäre? Dann wäre vielleicht dort ein fester IS-Staat, der die Menschen dort terrorisieren würde. Und vor allem von dort aus ein Brückenkopf bildet Richtung Europa, um die Migration als Druck und auch Kampf gegen die westliche Welt einzusetzen. Von daher hat es absolut einen Sinn.
Ali al-Dailami, Die Linke.
Wir haben einen Bundeswehreinsatz in Mali, der über 4 Milliarden Euro gekostet hat. Die Not ist gestiegen, der Hunger ist gestiegen, die Vertreibung, der Terror ist gestiegen. Dieser Einsatz ist gänzlich gescheitert und hat mehr Negatives gebracht als irgendwelche positiven Errungenschaften.
Rüdiger Lukassen, AfD.
Die Politik muss sich fragen, was sie da will. Dient dieser Einsatz deutschen Interessen? Ja oder nein? Was will Deutschland da? Kann Deutschland helfen oder nicht? Und diese Frage ist nie richtig beantwortet worden.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP.
Das ist nie schön, wenn man gehen muss und das Gefühl hat, und das ist so, dass es dort zur gewaltsamen Auseinandersetzung kommen wird. Das heißt, das Land wird das, was die UN verhindert hat, nachholen, nämlich in Gewalt zu ersticken. Und das ist den Menschen gegenüber, denen wir helfen wollten, ein bitteres Fazit.
Hörbar höchst unterschiedliche Bewertungen also. Und die Diskussion darüber, die Aufarbeitung, ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch aus Mali wird man Lehren ziehen müssen, genau wie man das derzeit aus dem Scheitern in Afghanistan versucht. Eine Lehre, das hat mir der Leiter des Einsatzführungskommandos, Bernd Schütt, der also der Befehlshaber für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ist, bei seinem Besuch in Gao anvertraut, sollte man jedenfalls nicht ziehen, dass man sich künftig, was wegen der russischen Bedrohung ja nahe liegt, nur noch auf die eigenen Wurzeln besinnt, die Verteidigung des eigenen Landes und des NATO-Bündnisgebiets und gar nicht mehr über den europäischen Tellerrand schaut.
Der Unterschied zu den Zeitenwenden, die wir seit der Wiedervereinigung erlebt haben, besteht darin, dass wir beides jetzt gleichzeitig machen können und gleichzeitig machen müssen. Und das ist die eigentliche Herausforderung.
Tims Heimkehr nach Deutschland lief dann eher holprig ab. Da war zunächst die ungeklärte Frage mit den Überflugrechten in Mali. Und dann putschte einigermaßen überraschend Ende Juli die Leibgarde des Präsidenten im Nachbarland Niger, also ausgerechnet in jenem Land, das die Deutschen als Partner und als Drehscheibe für den Abzug auserkoren hatten.
Die nigrischen Soldaten haben den Präsidenten gefangen genommen. Es hieß, kein Flugzeug geht raus und keins geht rein, also kompletter Stillstand am Flughafen. Es hat auch dann tatsächlich gar nicht mehr so lange gedauert, 1 bis 2 Stunden, dann sind wir, als ob nie was wäre, in die Maschine gestiegen und abgehoben. Und damit waren wir erstmal die Letzten, die da rausfliegen, bis auf Weiteres, bis geklärt ist, was da unten so abgeht.
Diese letzte Phase des Einsatzes war schon wieder eine des Abschiednehmens. Und der Soldat Tim ist damals einer der Letzten, die es für die nächsten Wochen über den Knotenpunkt im Niger außer Landes schaffen. Tim kommt in Deutschland an, in Leipzig, mit den Kameraden.
Jo!
Jo!
Geschafft, wa?
Na,
alles klar?
Wie geht's dir?
Gut, und selbst?
Ist gut gelandet, gut auf Fische gekommen?
Auf jeden Fall.
Freut mich.
Es geht, alles klar?
Alles klar.
Wie geht's?
Schön, dass du da bist.
Alles Gute, sorry.
Wie war's? Wie war's? Wie war der Flug anstrengend?
Ey, wir wollten uns erst nicht fliegen lassen, weil die geputscht haben in Niamey noch.
Ja.
Mhm. Wir haben es geschafft, ja. Jetzt noch der Kampf auf der A9. Ist euch auch so kalt? Hau rein,
ne?
Hau rein.
Bis dann.
Wir sehen uns.
Und dann sieht Tim seine Frau Patricia wieder und seine Eltern.
Er kam rein und man hatte das Gefühl, es kann doch jetzt irgendwie gar nicht wahr sein, dass er jetzt schon da ist. Also es war einfach unglaublich schön, ihn endlich wieder so anfassen zu können und sehen zu können. Also es war eigentlich von Anfang bis Ende eine Qual für mich irgendwie auch. Also eigentlich ist es egal, was ich gemacht habe. Er hat mir halt immer gefehlt. Also egal, ob ich was mit meinen Freunden gemacht habe oder hier alleine zu Hause war oder... Eigentlich hat er mir in jedem Moment und an jedem Tag einfach nur gefehlt. Ich hatte mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, bevor er zurückkommt, wie das sein wird und wie wir zusammen sind, wie, ob er viel nachdenkt, ob er ruhiger wird. Solche Gedanken habe ich mir gemacht oder auch, wie ich mit ihm irgendwie umgehen sollte. Aber es hat sich eigentlich gar nichts verändert.
Ich denke nicht, dass Mali mich jetzt großartig verändert hat. Ich kenne Afrika, ich weiß, wie die Menschen dort leben. Klar, es kann traurig sein, aber da lernt man doch nochmal zu schätzen, was man hier hat tatsächlich.
Was ich so gehört und gelesen habe, ist meiner Meinung nach der Einsatz der Bundeswehr und vielleicht auch von Europa in der Sahelzone komplett schiefgelaufen. Wir gehören da nicht hin.
Der Einsatz macht mich jetzt nicht zu einem besseren Menschen. Ich brauche auch kein Mitleid von Leuten, die sagen, oh mein Gott, du hast da echt bestimmt schlimme Sachen gesehen. War es nicht. Man hat seinen Job da unten gemacht. Ich bin kein besserer Soldat jetzt nach der Wiederkehr geworden.
Auch Kommandeur Heiko Bohnsack ist wieder zu Hause. Er hat buchstäblich im deutschen Camp in Gao das Licht ausgemacht. Dann ist er im Norden Malis in die letzte Maschine der Bundeswehr gestiegen und zurück nach Deutschland geflogen.
Ich glaube, dass man als Mensch sein Leben lang wächst, wenn man zulässt anzuerkennen, dass man noch nicht groß ist, dann kann man noch weiter wachsen. Also ich bilde mir ein, ich wachse jeden Tag ein bisschen.
Wahrscheinlich zieht jeder sein eigenes Fazit dieses Einsatzes. Beide, die Streitkräfte und die Politik, werden sich knifflige Fragen stellen müssen. Teilweise ähnliche wie nach dem Scheitern in Afghanistan. Wie lassen sich Auslandseinsätze, in diesem Fall im UN-Rahmen, in Zukunft überhaupt erfolgreich gestalten? Nachdem man noch im Mai, Juni glaubte, eine belastbare Strategie für den Sahel gefunden zu haben, war die durch den Putsch im Niger im Juli schon wieder hinfällig. Und auch dieses Land ist auf dem Weg zu einer engeren Zusammenarbeit mit Russland. Jetzt will die EU eine neue Sahelstrategie entwerfen. Doch die Zahl verlässlicher Partner und Anker in der Region schwindet. Bitter ist, dass vor allem die Zivilbevölkerung unter dem Abzug leiden wird. Das Logo des letzten deutschen Einsatzkontingents, das die Soldatinnen und Soldaten als Aufnäher auf ihren Tarnuniformen trugen, war übrigens ein ziemlich buntes mit grellen Farben. Darauf zu sehen, eine Sonne, die knapp über einem Fluss steht, dem Nigerfluss. Nur geht aus dem Logo nicht hervor, ob die Sonne in Mali auf oder ob sie untergeht. Die Prognosen lauten eher, dass sie untergeht. Klar ist nur, dass die Deutschen darüber nicht mehr mitentscheiden werden.
Ob der Einsatz sinnig war oder nicht, ist so eine Sache. Sinn ergibt das auf jeden Fall, was wir dort machen. Nur wie nachhaltig ist das Ganze? Wir hätten noch länger bleiben müssen, vermutlich, um da auch wirklich nachhaltig eine Veränderung herbeizurufen, ja.
Das war Einsatzbefehl Mali, Folge 2, der Abzug. Ich bin Kai Küstner. Ton und Technik Axel Wernicke und Sebastian Ohm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski, die Redaktion Ulrike Thoma, Distribution Nils Kinkel. Der Podcast ist eine Produktion vom NDR 2023. Die Folge gibt es im Podcast Streitkräfte und Strategien in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Die vierteilige NDR-Fernseh-Doku-Serie Einsatzbefehl Mali von Johannes Koch und Marco Schulze gibt es in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp von mir.
Frau, Leben, Freiheit. Es geht um eine positive Zukunft, die wir erreichen wollen. Gleichstellung, Freiheit für alle, nicht nur für Frauen.
Schauspielerin Jasmin Tabatabai, die redet im Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen über den Kampf um Selbstbestimmung. Und Rapper Kool Savage, der bewundert iranische Rapper, die für ihre regimekritischen Songs im Gefängnis sitzen.
Deswegen gilt mein Respekt den Musikern, die da stehen und wirklich die Sachen thematisieren und wirklich die Eier haben, den Mund aufzumachen.
Iran im Herzen schaut auf die verschiedenen Aspekte der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Ich bin Shanli Anwar, sitze immer mit zwei Menschen aus Pop, Politik und Kultur zusammen. Und da wird bei aller Schwere auch gelacht, wie zum Beispiel mit Comedian Enisa Amani.
Meine Tante hat sich inzwischen Jinjian Azadi auf den Arm tätowiert und ich habe so eine richtig persische Tante, ja, also die hat mit Tattoos nichts am Hut.
Schaut oder hört doch gerne rein in den Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen.